Mein Vater hat immer gesagt, wer, jetzt sind wir schon wieder beim Alkohol, wer saufen kann, kann auch arbeiten. Und wir haben dann mit Kreide so ein Schild aufgestellt, wer spielen kann, kann auch saufen. Das heißt also, wer die Gitarre nimmt und ein Lied spielt, der kriegt ein Bier. Und wenn er noch ein Lied spielt, kriegt er noch ein Bier und so. So haben wir so eine musikalische Sache gemacht, die sich später Rocker vom Hocker nannte im BP1. Und da musste ich halt neue Lieder schreiben. Ich musste ja mit irgendwas aufwarten von Montag zu Montag. Vorher hatte ich immer eine Band, wo alle anderen Gitarre gespielt haben. Und in der Zeit habe ich dann immer mehr Gitarre gespielt. Also Spätzünder gleich Existenzgründer, sag ich immer. Und dann habe ich Gitarre gelernt, damit ich auch da montags besser spielen kann. Und dann kam Der Junge ist verliebt, Fliegende Fische, Mädchen und Rabauken. Und eben, wenn jetzt Sommer wäre. Also ich habe das Mikrofon direkt an die Theke gebaut. Und diejenige, die da gesungen haben, die haben mit den Leuten an der Theke gesessen. Es gab nicht irgendeine so Irish-Pub-artige kleine Bühne mit drei roten Lampen und hier jetzt kommt so und so, sondern dann hast du dich an die Theke gesetzt und hast das Ding gezockt. Das hat sich von selbst erfunden. Das war jetzt nicht irgendeiner so, wir brauchen jetzt mal ein Konzept irgendwie für die nächste große Internetshow, sondern das hat sich einfach so erfunden. Ich hatte ein Schwanenhals-Mikro, hab das da dran gemacht wie in der Kirche, hab die Flaschen beiseite geräumt, einen Verstärker reingestellt, wo sonst die Wodkaflaschen standen und dann haben wir Musik gemacht und dann kamen Leute, Käthe Sieland damals oder Jan Plewka, irgendwann kam da mein Vorbild rein irgendwie, weswegen ich nach Hamburg gezogen bin, dann kommt auf einmal Jan Plewka rein, Henning Wieland, Sascha, der Sänger Sascha, ich habe die Eigenschaft, sag ich einfach mal, sobald ich auf Leute treffe, kommt das Positivste von mir raus. Dann fange ich auch an, irgendwie meistens relativ gute Laune zu kriegen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr vorteilhaft, finde ich. Weil ich so gesellig bin, macht mir auch der Beruf so Spaß. Aber im Privatleben kann ich ziemlich grübelig sein. Sehr grübelig. Also, wenn man sich die neue Platte anhört, da sind auch ganz schöne grübelige Songs dabei, die ich aber immer versuche, fürs Licht zu kämpfen. Also, ich therapiere mich eigentlich selbst.
Moin, moin, Hamburg!
Pohlmann. 20 Jahre, wenn jetzt Sommer wäre. Das war Ingo Pohlmanns Durchbruch und er spielt den Song immer noch gerne live auf seinen Konzerten. In diesem Podcast sprechen wir über sein Hamburg und wie er in den 90er Jahren hier andockte. Wir sprechen über sein neues Album Beweggründe, über seine Entscheidung, es mittels Crowdfunding zu finanzieren. Wir sprechen über fiese Bandscheibenvorfälle, Existenzängste, über Familie, Abschiede und Songs, die davon handeln und trotzdem fröhlich klingen können. Über Liebe, Endzeittourismus und das Ziel, immer fürs Licht zu kämpfen. Aus der Sache mehr als das Beste machen, das will Ingo Pohlmann. Ich möchte das auch, nicht nur, aber auch in diesem Podcast. Willkommen bei der Hamburger Insight, dem Podcast vom Magazin der Hamburger. Ich bin Regine Marxen und hier lernt ihr die Leute kennen, die Hamburg auf ihre Art besser machen. Bevor wir loslegen, ein Hinweis. Irgendwann geht es in diesem Podcast um einen Grönemeyer-Song, den Ingo im Baumarkt hörte und der ihm Mut gemacht hat, einen eigenen Song über den Verlust seines Bruders zu schreiben. Uns beiden ist der Titel des Songs nicht eingefallen. Es gibt ja diese Barrieren im Kopf, es liegt ja auf der Zunge und naja, ihr kennt das vielleicht. Und bevor ihr später das hört und denkt, Leute, das weiß doch wirklich jede und jeder, oder bevor es euch auch so geht, nehme ich hier schon mal den Druck raus. Der Song heißt Der Weg und ist 2002 erschienen auf dem Album Mensch. Okay, Ingo Pohlmann, wir legen los. Du bist heute im Regen hierher geradelt. Ja. Wir treffen uns hier im Zwischengeschoss. Hier sitzt dein Management.
Meine Vorderseite klatschnass und hinten, ja, arschtrocken. Der Regen hatte ganz klare Richtung.
Und du wirkst trotzdem sehr aufgedreht. Das könnte damit zusammenhängen, dass das sehr aufregende Zeiten sind. Es kommt bald ein neues Album. Mhm. Du hast eine nicht ganz unanstrengende Zeit hinter dir. Darauf werden wir sicherlich auch zu sprechen kommen. Deshalb allererste Frage, wie geht's dir denn speziell heute?
Eben bin ich durch den Regen gefahren und es geht natürlich um mein Album. Ich höre das immer, weil man natürlich auch in Podcasts und so über das Album redet. Und dann habe ich das erstmal angemacht und dann gibt es einen Song, der heißt Anstecknadel und da geht's im Refrain auch ein bisschen um Regen. der wie ein Regentropfen in das riesenweite Meer fällt und quasi Teil des Ganzen ist und trotzdem speziell. Und dann knallte mir der Regen so ins Gesicht und es ist wirklich eine anstrengende Zeit. Und wenn man manchmal ein bisschen drüber ist, dann können die Nerven so durchgehen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dann kriegt man so einen kurzen Heulanfall. Das ist so 2-3 Sekunden. Und dann lacht man direkt danach. Kennst du das?
Ja.
Also ganz
total.
Kurz, ganz kurz so am Heulen. Und dann einmal kurz laut gelacht und dann guckte mich eine Frau an, die sah mich lachen durch den Regen fahren auf meinem Fahrrad und dann grinste ich die an und dann haben wir uns einfach zugewunken. War ein schöner Moment.
Die Emotionen liegen manchmal so dicht
sagen,
beieinander, oder?
Frag mich in 5 Minuten, kriegst du eine andere Antwort.
Leute, das wird ein spannender Podcast, weil hier liegen die Emotionen so dicht beieinander und das ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle.
So ungefähr.
Oh ja, wenn man dir folgt auf Social Media, dann hat man erlebt, dass du ein wirklich anstrengendes Jahr auch hinter dir hast, weshalb ich glaube, dass bei dir die Emotionen recht nah beieinander liegen, weil du auch gesundheitliche Einschränkungen hattest. Und wir haben uns in der Barclays Arena, in der Barclaycard Arena bei dem Hamburger Goldkirchen-Konzert getroffen. Mhm. Und da erzähltest du auch so, ich musste irgendwie das verschieben mit dem Album, weil gesundheitlich ging es mir nicht so gut. Erzähl doch mal kurz, was liegt da hinter dir?
Ich habe 2 Bandscheibenvorfälle im Nacken. Pink hat das übrigens auch.
Krass.
Habe ich ihr nachgemacht.
Man muss jetzt auch nicht alles nachmachen, ne?
Ja, genau. Also die hat sich operieren lassen zwischen 2025 Silvester 2026. Und die Operationen bei Bandscheibenvorfällen gehen gerne durch den Hals. Um es mal ganz bildlich zu erklären, da wird ein Schnitt vorne gemacht, dann wird alles zur Seite geräumt, was du so im Hals hast. Der Vorteil ist, dass du nichts weiter schneiden musst, außer diesen kleinen Schnitt vorne im Hals. Du musst keinen Muskelbereich irgendwie cutten oder so. Und dann schiebst du einfach Schluckapparat, Atemapparat, alles was da so ist, zur Seite und hast einen direkten Blick auf die Wirbelsäule. Sieht gut aus, ne? Von vorne. Und dann freut sich der Chirurg, dann kann er einfach mit einer kleinen Zange den herausragenden die Bandscheibe entfernen und dann werden da Chips eingesetzt, gibt verschiedene Möglichkeiten, bewegungserhaltende Maßnahmen, es gibt auch dann eben die Versteifung und so, all das. Dabei hast du aber ein Risiko einer Stimmbandlähmung von circa 12%, davon kommen 80% wieder zurück nach ungefähr 3 Monaten, aber ein paar bleiben auch für immer. Hey, ja, klingt dann wie der Pate.
Ja.
Du. Und dann ist das gewesen. Also ein Jimi Hendrix werde ich nicht mehr. Also ich habe jetzt einen Schritt vom anderen gemacht. Der Bandscheibenvorfall hat dazu geführt, dass meine linke Hand Ringfinger und kleiner Finger an Kraft eingebüßt haben. Das hat zur Folge, dass ich spiele zu 100% Gitarre alle Lieder auf der Bühne. Und dann ging auf einmal morgens der Barré nicht mehr. Der Barré ist ein bisschen, ist halt so eine Griffart, die ziemlich viel gegriffen wird. Wie auch immer. Das war schwierig und seitdem, ungefähr seit einem Jahr, bin ich dabei, das zu bekämpfen.
Ja. Oh, und ja. Stand jetzt die OP, das konnte man ja sehen.
OP habe ich hinter mir. Ja, also meine OP, um jetzt hier fachlich zu bleiben, war dorsal. Ich habe eben von der ventralen Operationsmethode gesprochen. Jetzt habe ich eine dorsale bekommen, damit das Risiko der Stimmbandlähmung nicht auftritt. Dorsal heißt Backdoor Man, also von hinten.
Aha.
Und das ist nach Frickholm. Ich weiß,
das ist jetzt ein medizinischer Service-Podcast.
Ja, nach Frickholm. Und dann das aber minimalinvasiv mit Endoskop. Also der Arzt, der das gemacht hat, der hat gesagt, früher haben wir da größere Schnitte gemacht, haben mehr Muskelfleisch hinten verletzt. Das hat zu posttraumatischen Operationsproblemen geführt. Da haben die Leute wirklich lange Nackenschmerzen. Und er sagte, ich mache dir einen Schnitt von 3 Zentimeter, 2 Zentimeter nur. Und dann gehe ich da mit einem Kugelschreiber großen Teil rein, bohr dann auch was von deiner Wirbelsäule weg, hinten, versuche dann mit verschiedenen Werkzeugen der Kamera irgendwie mir eine Möglichkeit zu verschaffen, zum Beispiel auch einen zuwachsenden Austrittskanal, den ich habe, es kommt da oben drauf, Flöhe und Läuse gleichzeitig, quasi dem Nerv wieder Platz zu machen, damit die Hand sich wieder vernünftig bewegen kann. So, das ist, sag ich mal so, ganz gut geklappt. Hat okay. Ganz okay geklappt. Also nach der Operation meinte er, ich kann dir wirklich nicht sagen, was das jetzt gebracht hat. Entsprechend der Operationsmethode und der Vorsichtigkeit, die ich da walten lassen habe, konnte ich nicht das machen, was ich wollte. Also wir schauen mal. Und jetzt muss ich sagen, nach einem Jahr, es hat sich was getan. Ich spiele 50% besser, würde ich jetzt mittlerweile sagen. Vielleicht kommen ja die anderen 50% auch noch zurück. Aber ich habe einen Gitarristen mit auf Tour, der wird die Show an sich, ohne das jetzt umständlich vorteilhaft zu erklären, er wird die Show einfach verbessern. So ein Jimi Hendrix werde ich eh nicht mehr, war ich auch vor dem Bandscheibenvorfall nicht. Aber ich habe es schon geliebt, meine Songs live an der Gitarre zu performen, weil du ja ganz anders innerhalb des Rhythmuses stehst mit der Gitarre. Du bist teilweise rhythmusangebend, der Drummer folgt dir. Wenn du Sänger bist, nur Sänger in dem Falle, ich, spielt die Band und du schwimmst auf diesem Ozean der Musik, den die Band hat. Und das ist, du bist mit einem Fuß dann wieder ein bisschen draußen. Und dieses wieder reinkommen, also nur Sänger zu sein teilweise, das muss ich ein bisschen mehr zurückarbeiten. Und gleichzeitig aber Zeit, um mich ums Publikum mal zu kümmern. Also ich klebte ja immer am Mikrofonplatz. 15 Jahre.
Ja.
Kein Meter nach rechts, kein Meter nach links. Ich habe auch kein Sendermikro irgendwo sitzen. Das ist immer der Platz am Mikro mit der Gitarre in der Hand. Und das kann ich jetzt mal freigeben. Da freue ich mich tatsächlich drauf. Und der Kollege, der mitkommt, Jonathan Kluth, ist selbst Solokünstler, macht tierische Musik, Wahnsinnssänger, Geiger, Klavier, Gitarre. Also mit meinem Cellisten zusammen, wenn der eine Cello, der eine Klavier oder eben Geige, je nachdem. Das wird sehr spannend auf der Tour, was wir alles jetzt an Möglichkeiten haben, letztendlich.
Ja. Ich erinnere mich, Markus Wiebusch hat bei seinem Soloalbum gesagt, wo er ja auch teilweise dann in die Sängerfunktion gerutscht ist, ohne Gitarre um Hals, dass es sehr ungewohnt ist mit den Händen dann beim Auftreten, dass man so Sachen machen kann.
Ja, damit. Genau, das ist tatsächlich so, ne? Dass man jetzt sich die Hände in eine Tasche steckt oder irgendwie muss man jetzt auch schon agieren, ne? Ja. Sonst verfalle ich irgendwie in den 90er Jahre Grunge-Typ, der so wie ein Fragezeichen am Mikrofonstern da hängt. Das will ich auch nicht. Das war früher. Jetzt würde ich schon auch zusehen, dass man aus der Sache mehr als das Beste macht. Das war ja eh immer sehr viele Philosophien auf meiner Platte. Ja, wenn es scheint, dass nichts gelingt, ist das, was uns weiterbringt. Und train yourself to let go of everything you fear to lose. Ich habe viele der oder Steine im Weg, so ein Lied von mir, richtig nie auf über Steine im Weg. Also das ist generell jetzt die Herausforderung, dass ich mir meiner Texte auch mal bewusst werde.
Okay, das heißt, du predigst nicht nur Wein und trinkst Wasser, sondern du lebst, was ja. Du singst. Nun präsentierst du das ja alles mit einem Strahlen. Ich meine, so bist du auch, du wirkst wahnsinnig positiv. Aber ich kann mir vorstellen, dass diese Zeit wirklich auch an den Nerven gekratzt hat, oder? Wie viel Schiss hattest du, dass da eine Existenz auf Flöten geht?
Ja, ich habe die Eigenschaft, sag ich einfach mal, sobald ich auf Leute treffe, kommt das Positivste von mir raus. Dann fange ich auch an, irgendwie meistens relativ gute Laune zu kriegen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr vorteilhaft, finde ich. Weil ich so gesellig bin, macht mir auch der Beruf so Spaß. Aber im Privatleben kann ich ziemlich grübelig sein. Ja. Sehr grübelig. Also wenn man sich die neue Platte anhört, da sind auch ganz schöne grübelige Songs dabei, die ich aber immer versuche, fürs Licht zu kämpfen. Also ich therapiere mich eigentlich selbst. Weil wenn man viel über die Welt nachdenkt und viel in seinem stillen Kämmerlein sitzt, dann erwischen einen doch immer, kommen also die bösen Geister auch alle natürlich immer hoch. Und von, ich weiß, dass die jeder hat letztendlich oder die meisten. Und dann gilt es da, diesen kleinen Kampf auszuarbeiten und daraus Lieder zu machen. Und ja, also entsprechend, um deine Frage eigentlich zu beantworten, es war schon ziemlich scheiße teilweise, sich damit auseinanderzusetzen, von einem Tag auf den anderen nicht mehr, dass die Kraft fehlt in der Hand. Also du bist nicht mehr der du mal warst. Dann kommt sofort so eine Identifikation ins Wanken, kommen Angstzustände und man vergleicht sich immer mit Leuten, denen es dann viel, viel schlimmer geht. Da kenne ich auch ein paar Kollegen in meinem Bekanntenkreis. Mit denen habe ich eben noch telefoniert. Um es einfach ganz offen zu sagen, der wäre jetzt dabei. Sascha Stadler, früher Manager von Revolver, halt, hat ein Locked-In-Syndrom gehabt, hat sich da, glaube ich, ein halbes Jahr, ein bisschen Jahr rausgekämpft. Und das schaffen nur die allerwenigsten. Hat jetzt ein Buch darüber geschrieben. Sich nach unten zu vergleichen, ist eigentlich ein schlechter Ratschlag, den wir aber immer alle automatisch machen, um zu schätzen zu wissen und um was wir haben und die Demut wieder zu erlangen, ne? Wenn wir uns zu sehr grämen. Aber gleichzeitig, da habe ich auch immer den Anspruch, das aus mir rauszuschaffen, ohne den Leute heranzuziehen, die schlimmeres Schicksal erleiden.
Ja, weil eigentlich instrumentalisierst du deren Schicksal.
Genau.
Um zu sagen, hey, aber mir geht's doch im Vergleich noch super. Ich verstehe beide Blickwinkel.
Ich auch.
Und ich glaube, genau. Man kann das Leid auch nicht, jeder hat so ja. sein Ökosystem und sein Umfeld. Ja. Und du kannst es, glaube ich, eigentlich auch nicht ja. vergleichen. Es sei denn, es geht wirklich um so existenzielle Geschichten wie Hungern, ja. Krieg.
Sitze in einem fetten BMW-SUV, fährst durch Winterhude so ungefähr
ja.
und hast gerade Ärger zu Hause mit Kinder und Frau und denkst dir, ach, guck mal, die Leute in Afrika, die haben nichts zu essen. Das
korrekt.
Ist, ne?
Da kann man
das
sagen,
da muss man
guter Gedankenmove
ran.
Da ist es durchaus gegeben, sich mal kurz zu erinnern, dass man doch auf der sonnigen Seite des Lebens steht.
Ja,
aber so bei diesen gesundheitlichen Geschichten, gerade wenn dann auch noch ein ja. Jobprofil dahinter steht. Wie,
genau.
Wie aufbauend war es denn für dich, dass du Ende 25 dann diese Crowdfunding-Aktion gemacht hast? Ich glaube, roundabout 39.000, 40.000 war das Ziel für die Produktion dieser Platte plus auch Kommunikation, allem, was dranhängt. Mhm. Und es ist dann doch erstaunlich schnell zusammengekommen. Wie sehr hat dich das dann aufgebaut in dieser Zeit?
Es sind 65.000 Euro zusammengekommen in 3 Monaten. Und du musst dir vorstellen, dass das ein Auf und Ab das war, weil ich hatte immer gesegnet und Glück mit Major Companies. Und ich war bei der BMG, bei der Sony, bei der Universal, bei der EMI und Virgin und was nicht alles. Ich mache das jetzt seit 20 Jahren und von Wenn jetzt Sommer wäre, bis jetzt habe ich 8 Platten gemacht und davon sind die 7 sind mit der Kinderplatte sind eben bei Major Companies rausgekommen, die viel Geld mir zur Verfügung gestellt haben, um das zu tun. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, die haben mich schalten und walten lassen, was Texte und Musik angeht. Die meisten zumindest. Ganz, ganz früher war es mal anders bei Goldjunge. Aber egal. Dann stehst du da plötzlich und versuchst einen Plattenvertrag zu kriegen in einer Zeit, in der sich alles verändert hat. Also es kommt, du musst jetzt ein Influencer sein, du musst 150, 200.000 Follower haben. Du brauchst sehr, sehr, sehr hohe Streamingzahlen, damit eine Plattenfirma überhaupt irgendwie auf dich aufmerksam wird. Und der Bonus, wenn jetzt Sommer wäre, One Hit Wonder, Pohlmann, das klappte dann auch nicht mehr so richtig. Und ohne jetzt mich irgendwie, unter Wert zu verkaufen. Ich bin Realist. Also ich weiß, womit ich es zu tun habe. Ich weiß auch, wie Plattenfirmen denken und ich kann die auch verstehen. Und ich bin da auf keinen sauer oder so. Aber die Plattenfirmen machen jetzt auch Verträge, wo sie was vom Live haben wollen, wo sie teilweise sogar vom Verlaglichen was haben wollen oder vom Merch und so. Das sind alles Sachen, wo die anderen Firmen schon abgreifen. Wenn man anfängt, sein ganzes mögliches Privateinkommen, mit dem man seine Miete zahlt und sein Essen und seine Tochter finanziert und so, ne? Wenn man das alles schon weggibt vertraglich, dann macht das nach hinten raus nachher keinen Sinn mehr. Das würde ich auch keinem empfehlen. Und so, dann habe ich gesagt, also dann mache ich es lieber selber. Und dann kommt, das war frustrierend auch zu merken, dass man da nicht mehr so ankommt. Und gleichzeitig habe ich gedacht, ja, dann mache ich ein Crowdfunding. Crowdfunding ist hat man ein bisschen Angst, weil das ist auf einer Seite irgendwie, ey Leute, könnt ihr mir helfen? Man gibt damit zu, dass man in einer gewissen Misere steckt. Aber das war früher eher der Fall, als jetzt, wo sich alles so geändert hat. Wo Plattenfirmen auf ganz andere Dinge hingucken. Und zweitens habe ich mir ein Publikum erspielt. Ich habe nur 14.000 Follower. Und die sind aber real. Die sind über die Jahre gekommen. Ich arbeite mir jeden, der mir folgt, wirklich Woche für Woche, kommen immer 5 bis 10 bis 100 Mal dazu. Kommt drauf an, welche Phase gerade ich mache, durchmache da. Und dann kommen 65.000 Euro zustande in 3 Monaten. Dann weiß man, dass die Leute, die 14.000, die da sind, dass die wollen, dass man weitermacht. Weil ich könnte jetzt hier bandmäßig erzählen, wie viele Gedanken dahinter stecken. Man hat letztendlich zwar mit Wenn jetzt Sommer wäre ein nettes Liedchen rausgebracht, das ich live liebe zu spielen, aber es hat diesen einen Einschlag in der großen Außenwahrnehmung, was mich angeht. Da ich habe aber 7 andere Platten gemacht, die mit viel, viel, viel ganz, ganz anderen Themen umgehen und den Respekt, den ich vor Worten habe, vor Texten und vor Musik, besonders auch eben vor Musik, den habe ich dann mit den nachfolgenden Produzenten auch quasi erarbeitet, sei das Ralf Christian Meyer oder Felix Gerlach, besonders Philipp Schwer hat mir viel geholfen. Und da kam dann eine immer wertvollere, wertschätzendere Musik mit immer interessanteren Texten, finde ich, und so. Ich glaube, Ich glaube einfach, dass ich mir einbilden kann, dass das die Leute, dass das den Leuten gefallen hat, die mir bis heute folgen. Und dass sie wollen, dass diese Insel weiter besteht. Weil letztendlich ist jeder Musiker, hingegen zu der KI demnächst, und jede Musikerin, ein Künstler, Künstlerin. Und das hat einen Wert von der Identifikation, die die Menschen von Mensch zu Mensch innerhalb dieses künstlerischen Ausdruckes für sich selbst finden. Und das macht jeder Mensch ganz, ganz, ganz eigenartig.
Ich kann mir auch vorstellen, dass so ein, und jetzt ja auch neue dazukommen, was ja auch irre ist, dass man sich nicht nur auf so eine alte Community verlässt, sondern auch neue dazukommen. Ich glaube aber auch, dass sowas wie Wenn jetzt Sommer wäre, ein bisschen auch Teil des Kulturguts geworden ist, weil das so ein für sich feststehender Begriff auch geworden ist, glaube ich, für viele. Ja, wenn jetzt Sommer wäre, ne? Also da klingelt gleich bei jedem was. Ich bin heute Morgen hierher gefahren und dachte, lustig, dieser Song passt perfekt zu meiner Situation. Ich trage eine Herbst-Allwetterjacke und denke mir, ja, wenn jetzt Sommer wäre, wäre das irgendwie schön, und fahre zu Ingo Pohlmann zum Interview.
Ja, ich bin auch im Regen, wie gesagt, gekommen, bin ja total nass. Passt eigentlich, aber es ist ja fast schon auch ein kleiner Klimasong, yeah. Wenn auch kein besonders revolutionärer, weil es ja in der Bridge heißt, wenn bei dir gerade Sommer ist und du zu Hause sitzt, weil du nicht rausgehst, weil du mal wieder vom TV klebst, dann denke daran, wenn der Tag dich verliert, oh, dass sich das Wetter ändern wird. Und mir war damals schon klar, als ich den geschrieben habe zumindest, dass der Kniff an dem Lied ist, dass man den jederzeit spielen kann, weil ja die Ironie darin, wenn jetzt Sommer wäre und gleichzeitig singt man vom Sommer, passt eigentlich, dass sich das eigentlich überall reinsneakt, in jedes Wetterverhältnis. Tatsächlich war es erstmal so, dass wir den im Winter rausgebracht haben und den kein Radiosender gespielt hat und wir den schon fast aufgeben wollten und die entsprechende Radiopromo damals, die daran gearbeitet hat, das Ding in die Radio zu bringen, die haben gesagt, lass uns noch mal ein bisschen warten, bevor wir jetzt schon mit der nächsten Single kommen. Erstmal, wenn die Sonne scheint, auch wenn das Lied Wenn jetzt Sommer wäre heißt, lass mal warten, bis die Sonne scheint, und im April, Mai zündete das Ding dann. Die Sonne kam raus und auf einmal lief überall Wenn jetzt Sommer wäre, und ja, dann ging's los.
Das ist eigentlich eine perfekte Brücke, die Vergangenheit, obwohl ich nachher von dir noch erfahren möchte, was das auf sich hat mit diesem gekneteten Pferd, das man bei der Crowdfunding-Aktion auch bekommen konnte.
Gerne,
das heißt, wir werden ein bisschen auch zum Schluss wieder auf das aktuelle Album natürlich zu sprechen kommen und was sich da bewegt. Vieles. Ist nie ein kleiner Spoiler. Ich bin totaler Fan von Song Nummer 2, Color of Love. Den liebe ich sehr, Leute. Karre, also dranbleiben. Wir gehen zurück in die 90er. Da bist du nämlich nach Hamburg gekommen. Mhm. Das ist der Podcast vom Magazin der Hamburger. Das heißt, wir werden auch ein bisschen über Hamburg sprechen und was dich überhaupt hierher gebracht hast. Mhm. Du kommst aus Reda-Wiedenbrück. Ich gebe zu, das kannte ich vorher noch nicht. Geboren vor rund 54 Jahren. Ist das richtig?
Oh Gott, ich habe gerade einen Schreck gekriegt.
Vor rund 50 Jahren, ich bin gnädig. Nach der Hauptschule hast du eine Maurerlehre gemacht, dann später Zivildienst und dann das Fachabitur in Münster nachgelegt. Aber dann hat es dich trotzdem nach Hamburg verschlagen. Wir sind bei rund 50, die lasse ich mal stehen, vor rund 50 Jahren. Und da habe ich mich gefragt, okay, und für alle, die sich auch fragen, wo Reda-Wiedenbrück ist, das möchte ich hier nicht vernachlässigen. Das liegt im ostfälischen Kreis Gütersloh in Nordrhein-Westfalen und hat rund 50.000 Einwohner.
Und hat noch eine traurige Bekanntheit. Ich habe selbst dort teilweise gearbeitet, weil mein Vater Bauunternehmer war, der auch dort Aufträge hatte. Tönnies ist dort, größte Schlachterei Europas, glaube ich.
Ach, die Verbindung habe ich nicht geschlagen. Oh, ja.
Und der Clemens Tönnies, Bernd Tönnies und so, die sind natürlich krasse Dudes gewesen. Der eine ist gestorben, dann irgendwann Leukämie, aber... Oder was hatte der für einen Krebs? Ja, nee, bevor ich Scheiße erzähle. Aber auf jeden Fall, genau, die beiden haben in Reda angefangen und sind ein riesengroßes Unternehmen, Tönnies. Alles, was bei Edeka gibt, Maika macht das Würstchen, Lange Kerls, Böcklonder, das ist alles Tönnies. 60.000 Schweine in der Woche, nur Schweine und nur in dem Betrieb.
Hat dich das da weggetrieben oder was hat dich nach Hamburg getrieben?
Nee, das nicht. Nach der Maurerlehre wollte ich kurz Grafikdesign, habe ich gedacht, studieren. Mach mal mit dem Realabschluss, den ich nebenbei gemacht habe. Ich war nicht besonders aufmerksam, hatte auch nur einen Hauptschulabschluss, gerade so bekommen, wenn ich ehrlich bin. 10a-Abschluss nannte sich das damals. Dann habe ich die Maurerlehre gemacht. Ich glaube, es ist gerade so sehr innen, aber mir wird das seit 15 Jahren zumindest nachgesagt. Ich habe keine Diagnose, habe auch keinen Bock zu stellen. Ich gehe schwer von ADHS aus bei mir. Und also seit 15 Jahren kenne ich diese mögliche Diagnose. Also ich hatte einfach sehr viele Gedanken.
Du hattest sehr viele Tabs auf.
Da kam einfach kein Lehrer durch zu mir, weil ich eigentlich ein Träumer war und auch, auch an der Baustelle, also als Lehrling, ich war ja Sohn vom Chef und so, hatte ich auch eigentlich während des Mauers, am liebsten habe ich stupide Arbeit gemacht, Hauptsache irgendeine Mauer und dann geradeaus durch, bloß nicht viele Fensterstöße oder Türen hätte ich also komplett vergessen, ich habe mich mal eingemauert, ich sollte mal ein Klo mauern und habe dann wirklich um mich herum immer weiter gemauert, bis der Polier kam und meinte, Alter, was machst du hier? Was passiert denn eigentlich, wenn du fertig bist? Dann hat mir das Ding wieder eingetreten, ne, so ruppig am Bau, ne? Man muss sich alles sauber machen und nochmal das Klo nochmal mauern, also mit den Ytong-Wände sind das. Naja, ich werde jetzt wieder zu speziell, sorry. Oh Gott.
Ne, es ist so schöne
wenn
Geschichte.
Man mich anstößt, ich habe einen Eindruck. Fallen die Dominosteine. Also, ich bin dann nach Münster, weil ich dann auf einmal nach dem Zivi anfing, also dann kam ja nach der Maurerlehre Bundeswehr oder Zivi, habe ich Zivi gemacht und da habe ich zu mir selbst gefunden. Da habe ich dann auch eine Menge Leute kennengelernt, die wirklich mal was drauf hatten so und mir irgendwie gezeigt haben, so doof bist du gar nicht, weil ich hatte mich eigentlich auch selbst immer für ziemlich dumm gehalten und dann habe ich gesagt, okay gut, du machst jetzt das Fachabi nach oder das Abi nach, um dir das zu beweisen. Und mich nach Münster, weil ich da sowieso immer Kontakt hatte, sehr viel mit Leuten, war viel am Wochenende in Münster, in der Sputnikhalle. Und dann bin ich da hingezogen und habe dann in 3 Jahren letztendlich nur das Fachabi geschafft. Und aber das war eine tierische Zeit der Selbstfindung und des Selbstbewusstseins auch. Bin ich wirklich zu Selbstbewusstsein gekommen. Und dann gab es 2 Bands in Münster, die ich sehr verehre. Einmal Selig damals. Die kamen gerade mit ihren ersten 2 Platten. Es war einfach eine geile Zeit. Grunge sowieso. Und dann kamen auf einmal so geile deutschsprachige Rockbands. Letztendlich so Ableger von Tonsteine, Scherben vielleicht. Und dann gab es noch Nils Frevert, Nationalgalerie. Nils Frevert hier in Hamburg mittlerweile sehr viele Soloplatten gemacht, den ich bis heute also wirklich stark bewundere. Den werde auch nie müde, den zu erwähnen, weil er mich sprachlich und so immer wirklich... Das macht unglaublich Spaß, den zu hören, die Musik zu hören und die Texte. Genau. Deswegen bin ich nach Hamburg gezogen. Weil ich dachte, hier wird's was.
Hier geht's ab.
Ja.
Du bist dann hier angedockt. Wo war deine erste Wohnung? Was war dein Stadtteil damals?
Ich bin natürlich direkt in die Schanze, weil die ersten Ausflüge nach Hamburg, da hatte ich noch einen Strich, so einen grünen 72er Ford Granada, damals der größte Kombi seiner Zeit, da haben wir zu dritt hinten drin geschlafen, vorm Lehmitz. Das waren so unsere ersten Ausflüge, gingen dann noch auf den Kiez und dann irgendwann waren wir aber eigentlich immer in der Schanze und da bin ich dann hingezogen. Da war ich an der Stresemannstraße. War meine erste hier gegenüber der Stresemannstraße, wo es dann in den Bernstoffstraße geht. Da habe ich gewohnt.
Ende der 90er war das Ganze, ne? Und du hast als Kellner und Barmann gearbeitet.
Ja.
Auch in einem Callcenter, stimmt das?
Im Callcenter auch, ja.
Kann es sein, dass du da Arne, deinen Manager, kennengelernt hast? Stimmt die
da Geschichte? Da habe ich ungefähr auch unter anderem auch Arne kennengelernt, richtig. So lange ist es her. Also das war eine Zeit in diesem Callcenter, Leute. Da hat man Einblicke gekriegt.
Ich fühle das, weil ich habe mein Studium auch mit Callcenter-Arbeit verbracht, unter anderem in der Rechnungsabteilung und habe mich kreativ beschimpfen lassen. In welcher Abteilung warst du?
Ich war bei, wie hießen die denn? Ich glaube, die hießen A und S oder A und die hatten so 2 Buchstaben, D und S, oder? Ja. Aha. Und ich habe für alles Mögliche da telefoniert. Also man muss sich das ja vorstellen, dass dieses Callcenter bekommt dann Aufträge von sehr vielen großen Firmen, unter anderem Premiere, Decoder oder das Snacks-Tech auf Kühlschrank-Aufbewahrungsbehälter. Boah, und was nicht alles für ein Kram, die Mojave-Brille, so ein Plastik aus dem Ding, aus dem 3D-Drucker, das irgendwie so ganz besondere Sonnenstrahlen abhält und so. Also totaler Müll hat man eigentlich verkauft und ich war auch irgendwann so ehrlich und habe die Leute dahingehend beraten, dass sie doch besser das nicht kaufen. Damals musste der Supervisor einem ja vorher sagen, wir hören jetzt bei dir rein.
Ja.
Und dann habe ich ja halt zugesehen, dass ich also meinen Job gemacht habe. Und du musst ja die Leute dann im Verkaufsgespräch dazu überreden. Das fing ja damals alles so an. Heute wissen die Leute ja, mit wem sie zu tun haben und sind wahrscheinlich kritischer. Aber damals haben die Leute gekauft. Und nachts, wenn wir nachts gearbeitet haben, haben wir immer die Betrunkenen angerufen. Das war auch lustig. Ich habe gerade im Fernsehen gesehen. Ja, was haben Sie denn gesehen? Das ist so eine Brille mit aus der Wüste. Amerika. Wo ist das noch? Ich so, Nevada? Ja, Nevada. Ich so, das ist richtig schön. War ich schon mal in Amerika? Nee, wollte ich mal immer hin. Und dann bin ich so mit den Leuten ins Gespräch gekommen und habe mich so eine halbe Stunde unterhalten. Was wollte ich eigentlich? Die Brille kaufen. Ja, richtig, die Brille wollen sie kaufen. Also ich habe mich so nett mit ihnen unterhalten.
Lassen Sie die Finger sagen, davon.
Lassen Sie es, sie ist nicht so geil.
Aber ich gebe dir recht, wenn man...
Sie sind ein ehrlicher Typ. Ja, sag ich.
Wenn man so ein bisschen so einen kleinen Querschnitt der Gesellschaft haben möchte, war Callcenter-Arbeit in den 90ern, Anfang der 2000er auf jeden Fall ein guter Einstieg, zu gucken, wie das so läuft. Also manchmal anstrengend, gelegentlich auch durchaus amüsant. Aber du warst auch in der Gastronomie unterwegs und es gab einen besonderen Laden, in dem und für den eben dieser Hit, wenn jetzt Sommer wäre, ja auch entstanden ist. Den gibt es heute nicht mehr und, das möchten wir nicht unerwähnt lassen, das ist in diesem Jahr so ziemlich genau 20 Jahre her.
So sieht's aus.
Ja.
Jubiläum. Also das war das BP1, klang wie eine Tankstelle, hieß aber Barprojekt, war aber eigentlich eine Tankstelle. Und mein Vater hat immer gesagt, jetzt sind wir schon wieder beim Alkohol. Wer saufen kann, kann auch arbeiten. Und wir haben dann mit Kreide so ein Schild aufgestellt, wer spielen kann, kann auch saufen. Das heißt also, wer die Gitarre nimmt und ein Lied spielt, der kriegt ein Bier. Und wenn er noch ein Lied spielt, kriegt er noch ein Bier und so. Und so haben wir so eine musikalische Sache gemacht, die sich später Rocker vom Hocker nannte im BP1. Und da musste ich halt neue Lieder schreiben. Ich musste ja mit irgendwas aufwarten von Montag zu Montag. Vorher hatte ich immer Band, wo alle anderen Gitarre gespielt haben. Und in der Zeit habe ich dann immer mehr Gitarre gespielt. Also Spätzünder, gleich Existenzgründer, sag ich immer. Und dann habe ich Gitarre gelernt, damit ich auch, also da montags besser spielen kann. Und dann kam Der Junge ist verliebt, Fliegende Fische, Mädchen und Rabauken und eben Wenn jetzt Sommer wäre. Und dann konnte ich den spielen und dann haben wir Spaß gehabt.
Und dann
Laden.
Kam auch Henning Wehland um die Ecke, ne? Kennt
dann
man von
Edgeblocks. Ja.
Von und den hat Edgeblocks. Gesagt, mit dir mache ich was.
Mhm. Erst kam seine Freundin damals, Kira, und wir hatten einen wunderbaren Abend dort, alle zusammen. Das ging, musst du wissen, das war so ein bisschen wie Onkel Pös, also von Otto und Udo. Ich war zwar nie da in der legendären Zeit dieser beiden Kollegen, aber manchmal bilden sich in Kneipen genau diese Szenerien. Und wir hatten, das war ein Zeitfenster von nur 2 Jahren, 1,5 bis 2 Jahren, die wir dort gekellnert haben und gewirkt. Und die Montagsschicht war am Ende voller als Samstags oder Freitags. Also wir haben mehr eingenommen, was den Chef gefreut hat, als die beiden Schichten am Wochenende. Weil einfach so viele Musikerinnen da reinkamen, die dann auch irgendwann Rang und Namen hatten. Weil dieser Laden, da passten einfach nur 30 bis 50 Leute rein, da war der Proppen voll und das hat so komprimiert einfach von der Laune her und von dem, was man da bietet irgendwie. Also ich habe das Mikrofon direkt an die Theke gebaut und diejenige, die da gesungen haben, die haben mit den Leuten an der Theke gesessen. Es gab nicht irgendeine Irish Pub-artige kleine Bühne mit 3 roten Lampen und hier jetzt kommt so und so, sondern dann hast du dich an die Theke gesetzt und hast das Ding gezockt. Das hat sich von selbst erfunden. Das war jetzt nicht irgendeiner so, wir brauchen jetzt mal ein Konzept irgendwie für die nächste große Internetshow, sondern das hat sich einfach so erfunden. Ich hatte ein Schwanenhals-Mikro, hab das da dran gemacht wie in der Kirche, hab die Flaschen beiseite geräumt, einen Verstärker reingestellt, wo sonst die Wodkaflaschen standen und dann haben wir Musik gemacht und dann kamen Leute, Käthe Sieland damals oder Jan Plewka, irgendwann kam da mein Vorbild rein irgendwie, weswegen ich nach Hamburg gezogen bin, dann kommt auf einmal Jan Plewka rein und Henning Wieland, Sascha, der Sänger Sascha. Und ja, später meinte eben die Freundin von Henning, du willst doch Manager werden, da in Hamburg ist irgendwie ein verrückter Typ, sitzt auf der Theke, spielt Lieder mit seinen ganzen Kumpels und Mädels, die da auch Musik machen, und geh da mal hin. Der wäre was für dich. Und dann kam Henning Wieland wirklich eine Woche später vorbei, und eine Woche darauf haben wir gesagt, wir machen das zusammen. Das war 10 Jahre mein Manager.
Ja, man kann jetzt gerade, du hast, glaube ich, gestern oder heute auch ein kleines Video dazu gepostet, so MTV erste Auftritte dann mit diesem Song mit Thomas Godoy noch und, ja, und einer,
mit wem?
Mit Thomas Godoy,
ja, mit dem habe ich eben noch geschrieben, ja. Deswegen, wegen unseren Frisuren.
Die Frisuren, ja, mit dem Seitenscheitel.
Anakin Skywalker nenne ich ihn jetzt immer. Das sieht ja wirklich sehr ähnlich aus.
Das stimmt tatsächlich. Ich muss dir recht geben. Also Leute, guckt euch das an. Also man muss sagen, mit dieser Ähnlichkeit liegst du richtig.
Ich habe es noch nicht gepostet, aber bitteschön. Und Godoy sieht wirklich aus wie Anakin Skywalker. Ich habe mal unsere 4 Bilder. Dann gibt's noch Kim Frank. Ja, er hat auch so einen Seitenscheitel gehabt.
Ja, ja, stimmt.
Ich muss noch ein ernsteres Bild von mir finden aus der Zeit. Dann passe ich wirklich ganz gut da, genau da rein.
Die Liga des Anakin Skywalker.
Ja.
Bei dem Video hast du schon angeteasert, dass da live zu sehen ist. Also folgt, also dir zu folgen macht große Freude, wie wir sehen. Das ist schon schön. Was für eine Zeit. Ich frage mich immer so, wenn man Menschen aus dieser Zeit befragt und das, was du beschreibst, so ein Ort erfindet sich selber, gerade weil da so improvisiert ist. Mhm. Da hat sich Hamburg doch sehr gewandelt in den letzten 20 Jahren, oder? Gibt es sowas noch? Oder
das weiß ich nicht, weil ich nicht mehr so rausgehe. Und ich bin nun mal 53, meine ich zumindest. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie die Szene ist. Was machen jetzt die 20 bis 26-Jährigen? Wo treffen die sich? Ich glaube, irgendwo versteckten Winkel hier in Hamburg gibt es irgendwie eine Szene, wo sie alle zusammensitzen, Musik machen und irgendwas ausbaldowern und auf dem spirituellen Pfad der Musik wandeln. Und ja, das wird es schon wohl irgendwo geben, aber ich kenne mich nicht mehr so richtig aus. Mein Schlagzeuger Rainer Kallas, der ruled den Popkurs in Hamburg. Mhm. Das ist eine Sache, die es auch mindestens seit 20, 25 Jahren ja schon gibt. 25 Jubiläum hatten die, glaube ich.
Wir sind Helden und so weiter, ja, sind da rausgekommen, ne? Legendär eigentlich, der Popkurs.
Da waren viele Revolverheld, selig teilweise, meine ich zumindest, ja doch, Stoppel, glaube ich, der Drummer. Bevor ich was Falsches erzähle. Aber da sind sehr viele große Bands rausgekommen aus diesem Popkurs, und das besteht bis heute, und da sehe ich auch, dass da eben viele junge Leute sehr, sehr viel Gas geben. Also ich neige auch manchmal dazu zu sagen, früher war alles besser.
Früher alles war alles, ja.
Und aber ich glaube, ich weiß eben nicht alles, was so passiert. Aber wir hatten auf jeden Fall einen Sweet Spot, habe ich das Gefühl, dort im BP.
Und dann kam der große Radiohit. Radio war und ist, glaube ich, auch heute noch natürlich ein wahnsinnig wichtiger Faktor.
Ja. Jein, ich glaube nicht mehr ganz so. Die Radiosender haben sie auch ein bisschen abgeschafft.
Ja, weil zu formatmäßig.
Zu formatmäßig, so. Da haben sich bestimmt auch, da hat sich auch bestimmt einiges getan. Gewichtsverlagerung, so wie MTV und Viva, die gibt es gar nicht mehr. Die hatten früher noch mehr Gewicht als Radio.
Das heißt ja, es gibt dann doch nicht mehr so diese Gatekeeper, aber ich empfinde das manchmal schon so, dass man dann schon irgendwo im Feuilleton auftauchen muss, irgendwo im Radio auftauchen muss.
Ja, ja, du hast schon recht.
Irgendwo, um einmal offiziell irgendwie als gut besprochen zu werden.
Nein, so stark,
damit die Leute
das
einem das glauben. Also so stark hat sich es nicht verändert, oder? Mhm. Dann doch?
Also natürlich, es gab mal eine Quote in Deutschland, deutschsprachig, die gibt's gar nicht mehr. Die haben sie abgeschafft. Da hatte man noch mehr Chancen, im Radio stattzufinden. Dann gab's das Formatradio, das hat dann irgendwann Böhmermann erklärt, was das bedeutete, nämlich dass alles Deutschsprachige gleichklang, was für die KI jetzt super cool ist, weil die macht 20 Lieder, die alle gleich klingen.
Ja.
Mal gucken, wo dann die Reise hingeht, wenn das weiter so bestehen bleibt, aber ich glaube, solange wir noch eine Seele haben oder Zugang dazu, werden die Leute der Sache dann irgendwann auch ausweichen, aber trotzdem wenn du formatradioartige Musik machst, die dort laufen kann, weil du deren Bestimmung irgendwie folgen kannst. Da gibt's so Gerüchte wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das jetzt kein echtes Schlagzeug und die Texte dürfen nicht zu negativ sein und. Wenn du dem allen folgst, dann kannst du im Radio gespielt werden. Das ist dann auch nach wie vor wichtig. Und dann musst du aber deine Musik auch trotzdem irgendwie da anpassen, was dann da gerade läuft und was gerade dazu passt. So ist die Wahrnehmung vieler. Und das war mal anders. Es gab tatsächlich mal Vielfalt. Es gab mal auf dem Markt eine Band wie Mia, die im Radio gespielt wurden. Da gab es Wir sind Helden, die ganz anders klingen. Dann gab es gleichzeitig Jan Delay, der wieder ganz anders geklungen hat. Da gab es wirklich mal zwischen den zwischen 2000, 2010ern so, da gab es richtig wirklich Vielfalt und eine deutsche, dann gleichzeitig liefen noch Seven and Du, Fantastischen Vier und Grönemeyer, die immer liefen. Und da, und das fand ich schon gut. Und da auf einmal kam so ein Gleichmacher-Ding da rein. Und dann bin ich dann ausgestiegen.
Wann war das?
Mit der zweiten Platte. Wir haben es noch versucht, wenn jetzt Sommer wäre, nochmal sowas Ähnliches zu machen, ohne uns irgendwie anzubiedern. Und letztendlich habe ich dann mit der dritten Platte für mich gemerkt, ich gehe meinen eigenen Weg. Ich kann jetzt nicht Musik machen, die danach funktioniert, wie ein Radio das gerne haben möchte. Es war noch nicht mehr mein Geschmack, was dann da lief. Wobei es immer großartige Künstler gibt mit viel Erfolg, die im Radio gespielt werden und saugut sind, ne? Also das ist jetzt nicht so ein genereller Diss, aber für mich habe ich gemerkt, wenn ich jetzt nach diesen Regeln und Gesetzen funktionieren wollen würde, das wäre mir viel zu schwierig nachzudenken, wann mir was dann jetzt selber gefällt und wann nicht. Und ich habe einfach eine Gitarre in die Hand genommen, ein Lied geschrieben, mit dem Produzenten eine Vision ausgearbeitet und haben so gut wie möglich das gemacht, dass es vielleicht im Radio hätte spielen werden können. So ist es nicht. Wir haben uns nie dagegen gewehrt. Natürlich hat man auch mal versucht, so zu produzieren, dass das poppig genug ist, aber immer so, dass es uns natürlich sehr gut gefällt. Und es war nicht so einfach. Also wir sind da nicht so, ich bin da nicht mehr so durchgekommen, wie ich das gerne für mich natürlich gewollt hätte. Aber die Musik ist geil.
Die Musik, du sagst...
Himmel und Berge zum Beispiel, keine Ahnung. Mhm. Eigentlich ein doofer Name für dieses geniale Lied. Das habe ich nie verstanden, dass das halt nicht lief, das Lied. Aber ich bin auch nur so ein Hansel. Von mir gibt es dann einfach noch 50.000 mehr Künstler, Künstlerinnen, die versuchen jetzt Radio durchzudringen und haben auch manchmal ihre Meinung dazu. Da gibt es tausende Meinungen.
Deine Songs sind ja sehr persönlich. Das ist dann vielleicht ab einem gewissen Punkt dann auch schwer, das dann noch so hinzutrimmen, dass das dann in einem Format irgendwie passt, dass bitte alle das spielen. Jedenfalls kommt es mir so vor, weil im Laufe der Zeit 20 Jahre Pohlmann, das ist ja auch dein 20 Jahre Pohlmann, neben dem neuen Album, hast du ja immer wieder private Themen mitverarbeitet, sei es den Tod deines Bruders oder die Trennung. Trennung mit Kind, immer eine besondere Herausforderung. Das sind ja alles Farben, die auf dieser Platte dann hervorploppen, ne? Oder in deinen Alben. Wie schreibst du denn? Ist es wirklich so, dass du dich zu Hause hinsetzt und du nimmst dir irgendwie eine Gitarre und dann geht das irgendwie los? Oder brauchst du ein bestimmtes Setting? Bist du so ein Fleißarbeiter?
Also ich nehme einfach den Faden auf meinen Bruder. Mein Bruder starb, da war er 32, ich 25 und ich habe nie darüber geschrieben. Ich habe es einmal versteckt in einem Lied, das heißt Für dich. Da, ich hoffe, du wirst am See auf mich warten, wie es die Löwenbrüder taten. Wir beide haben halt früher diese Serie von Astrid Lindgren geschrieben, geguckt. Er hatte schon Krebs und in der Serie opfert sich dann der große Bruder für den Kleinen in so einem Fenstersprung. Ja. Oh Gott. So, jetzt kommen wir wieder an Bord. Und ich habe da sonst nie drüber geschrieben, großartig, weil mir das Thema zu heiß war. Außerdem machst du dann Business damit. Und dann verdienst du Geld mit dem Tod deines Bruders. Und dann habe ich gesagt, also so ein direktes Lied, das jetzt um den Tod meines Bruders handelt. Dann habe ich das immer sein lassen. Und dann stehe ich irgendwann Baugeschäft, wie heißt das?
Baumarkt,
genau. Entschuldigung, im Baumarkt. Und da läuft Grönemeyer, das Lied für seine Frau da. Wie heißt es denn? Ich habe vergessen.
Ich hab's auch vergessen, aber ich hab's im Ohr. Ich bin so ein Arsch
voll von allen Grönemeyer-Fans.
Wir beide. Wir tragen das gemeinsam.
Jetzt gerade ein Blackout. Und hör das Lied, such nach einer Bohrmaschine und fang da an zu heulen. Und denk mir, boah, wie schön ist das eigentlich? Also wie wichtig ist es, wenn man als Künstler die Verantwortung und die Demut dann aber auch da reinbringt und wahrnimmt, ein Lied zu schreiben, dass das hat, dass das kann, dass das weiterträgt in unsere Herzen, in unsere Gedanken. Ich bin ja Musiker. Und was bedeutet das dann eigentlich? Natürlich mache ich damit mein Business, aber letztendlich nur, weil das auch die Art und Weise ist, wie ich mein Leben bestreite, heißt es ja nicht, dass ich Themen auslassen muss. Und dann habe ich gemerkt in dem Moment, dass ich da auf dem falschen Dampfer bin vielleicht. Weil entweder habe ich ein Selbstvertrauen als Künstler und traue mir zu, dass ich genügend Demut und Respekt in das Lied bringen kann für meinen Bruder oder eben nicht. Und schreibe irgend so einen Schlagerscheiß, der irgendwie traurig ist und nichts bringt. Oder einfach nur Geld oder ich... Keine Ahnung, ich hatte Angst davor, dass das zu weinerlich wird und zu sehr Tränendrüse, damit man eben, ich bin davor gesperrt. Und dann habe ich gedacht, nach dem Einkauf da, eine Bohrmaschine, bin ich nach Hause gegangen und habe gesagt, so, jetzt schreibst du das Lied. Und wenn das scheiße ist, dann schmeißt du das einfach weg. Und dann hat es, glaube ich, in zwei Stunden wird das geschrieben, genau wie wenn jetzt Sommer wäre. Die beiden einzigen Lieder, die 2 Stunden gedauert haben. Und der für meinen Bruder, bin ich zu meinem Produzenten Philipp Schwer. Und dann wollte ich noch eine Ballade draus machen, weil sich das alles so anfühlte natürlich. Und dann hat der daraus diesen Energiesong gemacht. Die erste Minute habe ich zurückgeschreckt und dachte, meinst du? Und er so, pass mal auf, du singst das jetzt einmal da drauf, was ich da programmiert habe. Und wenn dich das dann nicht antönt, dann machen wir das genauso, wie du willst. Kein Problem. Aber sing's einmal drauf. Ich habe das da drauf gesungen. Mega. Was das Spaß gemacht hat. Ja, ich musste es ungefähr 20, 30 Mal singen, bis ich endlich aufgehört habe zu heulen. Und dann ging's.
Kannst du den Song live spielen?
Ich habe ihn nur selten live gespielt, weil du siehst ja, dass ich jetzt auch schon mit Tränen immer kämpfe. Das möchte ich nicht.
Glaubst du, alte Frage, dass Kunst, ja, sie kann Menschen zusammenbringen, sie kann eine Seele bilden, das ist eine schönes Bild, das du die einen trägt, das du entworfen hast, kann sie die Welt auch besser machen, wenn du politische Songs machst?
Es gibt jetzt ein Lied, das heißt Fallrückzieher auf Kopfsteinpflaster.
Schließen wir den Bogen zu deiner aktuellen Platte. Ja.
Oder Anstecknadel, ja.
Am 27. August erscheint, richtig?
Richtig, am 27. August kommt die. Und da gibt es allerlei Lieder, die mit unserem Zustand hier auf diesem Planeten jetzt auch zu tun haben. Aber immer als menschliche, seelische Wesen, die sich irgendwie, finde ich, versuchen müssen, so zu reflektieren, dass wir vielleicht durch die Erkenntnis darin, woher wir kommen, den Weg für unsere Zukunft finden. Europa, so ein großartiges Konzept, das Kulturen miteinander vereint, die ganz unterschiedliche Vorstellungen von gewissen Dingen haben, aber trotzdem sich gegenseitig akzeptieren. Das sind immer die größten Zeiten der Welt gewesen, wenn sich diese Menschen zusammentun und sich akzeptieren. Ich habe mich schon ganz früh gefragt, was soll die Scheiße Le Pen, AfD und so? Was machen die denn da? Die stellen sich wieder gegeneinander auf. Was machen die, um ihre jeweiligen Nationalitäten zu feiern und dann wieder in Krieg miteinander zu geraten? Weil es dann, das ist doch das Ende vom Lied solcher Leute. Und also.
Aber kannst du mit deiner Musik dazu beitragen, dass Menschen diesen Gedanken in sich aufnehmen und sich selber auch mal Gedanken machen?
Einerseits habe ich so ein bisschen das Gefühl, wenn du Breaking Bad gesehen hast, wie der Schrader stirbt, letztendlich neben Mr. White. Und Mr. White, wie hieß er noch, händeringend versucht nochmal zu intervenieren gegen den Nazi-Typen da und sagt so, das ist ja auch nicht so gemeint und so und so und so. Und dann dreht sich Schrader zu seinem Freund und sagt, du bist der dümmste Typ, den ich je getroffen habe. Der Mann hat sich schon lange entschieden. Und das ist das Problem bei der AfD. Die Leute sitzen an ihren Stammtischen und haben sich entschieden, die gehen da nicht mehr raus. du kannst bei der SPD und der CDU und bei den Grünen kann auch diskutieren und man kann auch mal sagen, ah, jetzt bin ich mehr auf der Seite oder mehr auf der, das ist irgendwie alles noch so und so akzeptabel. Man ist gleich nicht mit seinem ganzen Freundeskreis irgendwie in Clinch, nur weil der eine eine CDU wählt und der andere eine SPD. Das ist so nicht. Aber bei der AfD sind das sind alles, da kannst du nicht dazwischen setzen. Die SPD finde ich geiler und die CDU finde ich geiler. Außer doch, das wird es bestimmt auch geben. Da habe ich vielleicht falsche Vorstellungen. Aber ich glaube, das ist, sagen wir mal, dass der Großteil irgendwie so funktioniert leider. Wenn du einmal in gewissen Kreisen da drin steckst, steckst du da auch drin. Das ist fast schon, ich weiß nicht, ob ich das seckenhaft bezeichnen möchte, aber das macht mir so ein bisschen Angst, dass die Leute nicht zurückkommen wieder in den Modus. Lass uns zusammen daran arbeiten, aus dem Unwissen heraus, was die AfD tatsächlich vorhat.
Die werden
trauen
aber
denen
vermutlich
das nicht zu. Ich kenne Leute in meinem Bekanntenkreis, denen ich auch noch die Hand reiche. Aber die trauen denen das nicht zu, dass sie so gefährlich sind.
Ja.
Und ich traue denen das zu. Ich traue denen das auf jeden Fall zu, dass die Monster gefährlich sind, wenn die Macht übernehmen sollten. Das ist wie Trump.
Der uns auch zeigt, dass wir immer wieder inzwischen fast schon nicht mehr überrascht sind, was denn überhaupt alles möglich ist.
Ja,
und was
da muss man
so
sich
machen
nicht
kann.
Genau. Also, das war doch kein Wunder, ne? Wer ein bisschen Menschenkenntnis hat, da muss man doch drauf vertrauen, dass man ein bisschen Menschenkenntnis hat.
Ja.
Dass der Habeck ein besserer Mann ist als der Merz. Das ist doch einfach nur Menschenkenntnis. Die kann dann wirklich auch mal in die Irre führen, aber für mich war das so, ist das so komisch, alleine anhand dieser Ausstrahlung, die manche haben, ne? Aber es ist bestimmt auch die falsche Herangehensweise, sich für Politiker zu entscheiden.
Das Ding ist natürlich, wenn du...
Mit Menschenkenntnis schwierig. Ja gut.
Das stimmt vielleicht. Aber das Ding ist doch, wenn du als Künstler, dann bleibst du ja sozusagen in deiner Bubble. Das heißt, deine Bubble hört deine Songs.
Ja, genau. Natürlich würde man diese Bubble gerne auch
verlassen, oder?
Jeder,
weil wenn du sagst, die erreichst du nicht mehr, ne? Ja, weil Veränderung schafft man dann ja vielleicht, wenn man außerhalb der Bubble, die ähnlich denkt wie man selbst, irgendwie erreicht.
Ich glaube, ich glaube, dass ich eben keine Bubble-Musik wirklich mache. Mhm. Ich habe eine Bubble und man sieht,
die hat dich getragen beim
Crowdfunding. Genau. Aber die sind auch alle bestimmt sehr unterschiedlich. Also das ist jetzt nicht so eine ganz klar zugespitzte Geschichte bei mir. Mhm. Es gibt Leute, die sagen so, ich höre mir gerne die Schlager-Compilation an und höre jetzt, wenn jetzt Sommer wäre. Was für ein schönes Lied. Und es gibt Leute, die sagen, boah, das ist sein schlechtestes Lied. Der hat so viel bessere Sachen gemacht, als wenn jetzt Sommer wäre. Das kann ich mir nie anhören. Diese ewige Wiederholung. Wenn jetzt Sommer wäre, wenn jetzt Sommer wäre, wenn jetzt Sommer wäre, wenn jetzt Sommer wäre. Also da gibt es Leute, die sagen, das eine ist mir zu flach, das eine ist so. Ich glaube, man braucht alles. Es muss auch eben easy sein und so. Und auf Konzerten kommt das alles zusammen. Und dann versteht auch alles und jeder alles. Und fast jedes alles. So. Das dazu, aber ich glaube, dass Musik verbinden kann. Man kann es versuchen, um deine Frage eigentlich nochmal zu beantworten. Man kann die Leute schon in ein Boot holen und versuchen, dass man miteinander Kompromisse findet oder sich alleine über die Liebe und über das Wundern darüber, dass wir existieren, mal darüber zu definieren, wo wollen wir eigentlich hin als Gesamtkunstwerk Menschheit demnächst. Und zu verstehen, dass wir uns den Boden nehmen und die Möglichkeit unseres Lebens, indem wir unser biologisches Habitat verlassen oder dass der Planet, es gibt ja die habitable Zone unseres Planeten, die ja genau den richtigen Abstand zur Sonne hat. Hm. Und wir verlassen den, ohne dass der Planet sich einen Meter nach rechts oder links bewegt. Also die habitable Zone in unserem Weltall.
Das ist auch ein Talent, aber sicherlich keins, das uns nach vorne bringt.
Genau, und richtig. Und das Wundern über den Menschen und das positive Wundern und das Bewundern der Menschheit, das kommt uns gerade abhanden. Also die Misanthropie hält jetzt Einzug und auf diesem Buckel tanzt dann der Hass gegeneinander und die Leute, die dadurch Macht erreichen, zumindest die böse Seite, sag ich mal, es ist sehr schwer, die böse Seite, die gute Seite, ne, das ist auch so eine Sache.
Die Welt ist da ein bisschen bunter eigentlich.
Dann, die kriegen aber Macht dadurch, durch diesen Hass. Und das ist schon, das geht schon, teilweise wird das schon dann archaisch.
Ja.
Wenn das richtige Wort ist. Das ist schon krass. Also, weil, wie ist das bei dem Film Das fünfte Element? Die schießen auf diesen schwarzen, dunklen Planeten, der da ankommt, Atomraketen und schießen alles rein, was geht, an Hass. Und das Ding wird immer nur größer.
Deshalb brauchen wir Liebe und dann sind wir bei Karre of Love.
Ja, das klingt, ne? Das klingt immer gleich so hippie, so naiv, ne?
Das stimmt.
Das klingt, ist das nicht scheiße, dass das nur so naiv klingt? Aber das ist, letztendlich ist es das. Letztendlich ist es das.
Na, selbst die Bösen wollen geliebt werden, ne?
Das ist es. Am Ende sitzen die da auch und trauern um sich selbst, wenn sie das alles nicht, in sich nicht mehr spüren, warum auch immer. Oder die sind so abgeschottet von sich selbst, dass sie das nicht mehr interessiert. Ich begreife es nicht. Wo warst du stehen geblieben? Karre of Love.
Nein, ich würde jetzt gerne mit dir galant den Bogen nehmen zu deiner aktuellen Platte und zu dem, was dann ja noch anliegt in diesem Jahr. Und all diese Gedanken, die du geäußert hast, spiegeln sich ja auch auf der Platte wieder. Die ist, finde ich, thematisch wirklich, schillert die zwischen Endzeit-Tourismus, was sicher ja auch ein toller Song ist, der so fröhlich daherkommt, aber Gott, wir besuchen alles ein letztes Mal. Mensch, war das schön, hat uns vorher jetzt nicht so tief beeindruckt, dass wir es schützen mussten, aber wir fahren nochmal hin, weil danach können wir es nicht mehr sehen.
Der satirische Part auf der Platte.
Ja, genau, der ist ein bisschen böse.
Ja, extra, damit man drüber redet. Das ist schon Abgesang an den Planeten und das ist das Letzte, was ich will, aber genau deswegen habe ich den Lied gemacht.
Ja, der klingt jetzt nicht so, alles andere ist ja immer sehr, sehr positiv auch, auch sowas wie Marianengraben, der ja anfängt, der ja wirklich mit viel Schwung sehr tanzbar irgendwie so, also der nimmt einen gleich so mit und Marianengraben, du singst es auch so schön irgendwie.
Marianengraben.
Fand ich richtig gut. Geht voll so, ja, dieses Leuchten irgendwie, wo man so aufeinander zu, man sieht sich und so und man kommt über die Gräben weg, wir ziehen uns so an, das finde ich, das ist ja alles so ein bisschen versöhnlich.
Ja, man soll wieder rausgehen und sich treffen, ne? Und nicht nur zum Tindern sich fragen, ob der Nächste vielleicht schon besser ist, der da matcht, ne? Also geh wieder raus in die Dunkelheit der Nacht, da leuchtet es wie in der Tiefsee. Ey, da leuchtet nämlich auch, ne?
Genau. Und da triffst du Menschen, die wahrscheinlich nie mit dir gematcht hätten auf Tinder, also, aber genau, trotzdem passt dann, das irgendwie ganz erstaunlich.
Da trifft man sich mal wieder durch Zufall. Fall, ja, und spricht sich an.
Fallrückzieher hast du schon erwähnt und du hast auch da wieder wunderbar poetische Bilder wie in der Wüste der Erwartung liegt ein ganzer Flugzeugträger.
Unsere Träume waren schnell wie blitzblanke Düsenjäger. In der Wüste der Erwartung liegt ein ganzer Flugzeugträger. Fallrückzieher auf Kopfsteinpflaster mit dem Mut der Verzweiflung hängst du in der Luft und du gehst zu Boden, so viel ist sicher, doch du weißt, da ist kein Weg, wo du ihn nicht suchst.
Und du kannst auf meine Liebe zählen. Alles irgendwie sehr persönlich, bis auf diesen hardcore-satirischen Song, der ein bisschen böse ist. Und ich habe mich gefragt, dann kommt ja irgendwie deine eigene Tour im Oktober. Auf welchen Song freust du dich besonders, wenn du ihn live spielst?
Das weiß ich noch nicht. Dazu müssen wir erstmal in den Proberaum. Das ist manchmal verzwickt. Du denkst ja halt, oh, der ist geil, das wird Mörderspaß machen, das wird super gut. Und dann sitzt du da im Proberaum und versuchst das Ding händeringend zu knacken und kriegst einfach den Bogen nicht. Du musst wissen, ich bin eigentlich ein Trio. Da gibt es Rainer am Schlagzeug, Hagen am Cello und ich spiele normalerweise die Gitarre.
Jetzt ja nur teilweise.
Jetzt teilweise, genau. Und jetzt haben wir noch zum Glück einen Gitarristen dabei, der gerade dieses Album, das sehr gitarristisch ist, auch sehr viel mit E-Gitarren und Kram drin ist, sehr gut abbilden kann. Trotzdem gehen wir im Proberaum, ist nicht die Produktion auf der Platte Chef. Chef ist dann immer die vier Leute, die da stehen, ist klar. Und beim Trio war das natürlich immer sehr speziell, weil wir Songs, die sehr große, opulente Produktionen manchmal aufgewiesen haben, dass wir zurückbauen mussten in ein Schlagzeug, ein Cello und eine Akustikgitarre. Das war immer eine Herausforderung. Das hat auch nicht jeder Song hat das geschafft, so zurückgebaut zu werden. Der hat dann nicht funktioniert zu dritt. Und deswegen kann ich die Frage erst beantworten, wenn wir im Proberaum waren. Aber ich habe diesmal viel Hoffnung, dass die Rocksongs ganz gut was taugen werden, weil der Kollege Jonathan das sehr gut macht.
Warum hat es 6 Jahre Pause gebraucht? Also 6 Jahre vom Album zuvor bis zum jetzigen? Aber in der Regel hattest du so 2 bis 3 Jahre Pause zwischen den einzelnen.
Ja, genau. Alben. 2 bis 3 Jahre so. Ja, und diesmal gab es noch eine Kinderplatte zwischendurch. Mhm. Du wolltest mir nochmal die Frage zu dem
Pferd
stellen. kann ich was zu sagen, hat was mit der Kinderplatte zu tun. Die hat auch ein bisschen Zeit und Produktion gedauert. Und dann Corona kam zwischendurch und dann kam auch ein bisschen Sinnkrise und worüber schreibe ich? Und die Welt hat sich so schnell verändert. Und da ich mir da vielen Kopf drum mache, habe ich 36 Lieder geschrieben. Davon sind 11 auf der Platte. Und die anderen haben immer sehr, sehr gute Anfänge, Ausblicke, Gedanken, aber die haben es nie dann so weit geschafft, dass man sagt, das ist jetzt das Lied. Ja, genau. Und dann haben, das hat ein bisschen gedauert, die richtigen Songs zu finden.
Und die Kinderplatte, die ist, hat da deine eigene Tochter mitgewirkt? Irgendwie? Oder wie bei Bernd Begemann unter deinem Bett, die ja auch immer gerne mit dabei war und ist?
Sie ist mit, die Initialzündung des Ponys, was du erwähnt hast, welches da
geknetet. Das geknetete Pferd mit den großen Augen.
Im Crowdfunding, genau. wir verkauft haben auch zur Unterstützung der Platte. Also, wir waren auf dem Dom damals, da war sie 5 und da war noch dieses Zelt mit den Ponys, die da den ganzen Tag im Kreis rumrennen.
Oh,
ne? Ja. Und davor waren sie von Peter und haben demonstriert. Und dann meinte meine Tochter, die wollte umreiten, die wollte unbedingt aufs Pony. Und dann meinte sie, was steht denn da auf den Schildern? Und dann habt ihr das erklärt, das sind Leute vom Tierschutzverein, die heißen Peter, die wollen nicht, dass die Pferde da den ganzen Tag immer im Kreis rennen. Und dann kommen die Kinder sind alle glücklich, die Pferde sind aber total traurig, machen aber immer das gleiche Gesicht. Und weil sie den kann man das nicht so leicht anerkennen, außer man kennt sich sehr gut aus mit Pferden. Und die rennen da immer im Kreis. Und eigentlich ist das ein bisschen traurig, Mina, weil das müssen die morgen machen, übermorgen und dann zieht der Zirkus weiter auf den nächsten Rummelplatz und dann geht das immer weiter, immer weiter, immer im Kreis rennen. Und dann war meine Tochter super traurig und sagte, nein, dann will ich nie wieder auf so einem Pony reiten, das ist ja total traurig, Papa, lass uns weitergehen. Und dann sind wir weitergegangen, dann habe ich darüber nachgedacht, dann habe ich so eine kleine Kindergeschichte geschrieben, wie Emma das Pony halt quasi ausbricht. So eine Revolution anzettelt, weil die immer nur den Hintern von Bobby, von Willi, von Wutz sieht. Ich sehe den Hintern von Willi, den Hintern von Wutz, den Hintern von Bobby, den Hintern von Lutz. Und Paula rennt ihr wieder hinterher. Auf dem Rummelplatz im Kreisverkehr fällt den Ponys so langsam das Gehen schwer. Und dann gibt's halt eine Revolution und Emma bricht aus und dann fliehen die alle im Flugzeug zurück in die Mongolei.
Das ist ein schöner initialer Punkt, ja. Tatsächlich. Die Hintern, wenn die so wenig abwechselnd sind, das ist ja auch wenig spektakulär. Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Kreis und so ein Hintern vor dir.
Und dann hast du ja auch noch ein Pferd geknetet zu der Geschichte.
So gesagt, so, jetzt habe ich mir beigebracht, wie man ein Pony knetet. Pony geknetet und gebrannt.
Und das konnte man dann tatsächlich bei dem Crowdfunding dann eben auch mit als Goodie sozusagen buchen. Ne?
Ja.
Neben deiner eigenen Kunst, du malst ja auch. Seit wann malst du? Da bist du ja auch wieder ein Vorbild, Jan Plefka, der dann ja während Corona auch irgendwie seine Malerei entdeckt hat. Seit wann malst du?
Ja, letztendlich ist man relativ, ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, ganzheitlicher Künstler. Ich habe Grafikdesign versucht zu studieren. Ich habe immer viel gemalt. Ich war auch in der Schule, wie anfangs erwähnt, auch nicht so gut, weil ich halt die ganze Zeit Monster gemalt habe. Ich immer Monster. Monster zu malen ist ganz einfach, weil die müssen ja keinem genauen die müssen ja nicht bestehen. Vor der Kritik ist die Nase aber krumm. Und deswegen habe ich es mir einfach gemacht, Monster gemalt. Und die wurden dann auch, es hat wirklich viel Spaß gemacht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, muss es auch mal besser versuchen und habe dann diese Holzpuppen gemalt, die man so verbiegen kann, um quasi Proportionen zu lernen und habe dann weitergemacht und habe mich dann beworben in so einer Schule für Grafikdesign in Bielefeld. Da bin ich aber nicht weitergekommen. Tatsächlich habe ja dann mein Zivi gemacht und wie eben erklärt dann nach Münster und dann Hamburg. Aber dieses Malen, das war immer drin. Immer weiter so für mich gemalt, gezeichnet. Ich habe so einen Tisch zu Hause, einen riesengroßen Holztisch, den ich als Kind mit meiner Tochter, als sie klein war, von Anfang an bemalt habe mit Acrylfarbe. Bis heute malen wir an diesem Tisch. Das sieht total irre aus. Und das ist einer meiner wertvollsten Stücke. Seit 13 Jahren bemale ich diesen Holztisch. Und der ist 1,50 Meter mal 1,50 Meter ein Quadrat. Und dann habe ich jetzt wieder angefangen zu malen, vor 3-4 Jahren, habe das aber auch nicht an eine Glocke gehangen. Und dann im Zuge des Crowdfundings habe ich gedacht, das ist eigentlich was vielleicht jemandem was wert ist, der mich als Künstler zu schätzen weiß und so ein Bild gerne hätte. Und dann haben wir diese Bilder, und dann habe ich mehr gemalt, mehr Zeit investiert und wurden die immer besser. Und dann haben wir, und seitdem mache ich das wieder richtig viel.
Ist das auch eine Art Kunst. Verarbeitung? Ja, ist das auch eine Art der Verarbeitung? Oder entspannt dich Songschreiben mehr?
Nee, Songschreiben entspannt überhaupt nicht. Das ist anstrengend.
Ich hoffte.
Nee, das war früher mal einfach, muss ich sagen. Viel einfacher. Es macht immer noch großen Spaß, wenn man dann endlich ein Lied hat, wo man sagt, kacke nochmal, ist das geil geworden. Aber es dauert, bis man das wirklich so empfindet. Ich zumindest. Und beim Malen mache ich einfach irgendeine klassische Mucke oder so eine Meditationsmusik an, nimm Pinsel und dann lasse ich es einfach fließen. Mir ist dann alles egal eigentlich. Ich entscheide die ganze Zeit intuitiv, was ich als nächstes für eine Farbe mache, mische aus den schon bestehenden Farben, die da auf dem Teller rumliegen, wieder eine neue Farbe, ohne Sinn und Verstand eigentlich, ehrlich gesagt.
Ist ein Safe Space dann, ne? Wo keiner am Ende steht und sagt, das ist gut, das ist schlecht. Da springt jetzt nicht die Kritikmaschine an, wie vielleicht bei der Musik nach so einer Veröffentlichung des Albums. Ich meine, wie viel Angst hast du, wenn so ein Album rauskommt? Hast du da überhaupt Angst, wie die Kritik ausfällt, wie man das bespricht? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man sowas Persönliches macht und dann kommt jemand um die Ecke und sagt, boah, das ist jetzt nicht besonders kreativ oder ist halt Pohlmann, das könnte einen noch ärgern. Oder man sagt,
ich bringe Lieder erst raus, wenn ich sie richtig geil finde. Und dann ist mir egal, was die anderen sagen. Deswegen bin ich, also natürlich hat man eine Hoffnung auf Erfolg, damit man weiter mit Musik seinen Unterhalt bestreiten kann.
Das und ist ja im Endeffekt auch Kritik das Ziel. Ab, ne?
Wenn das alle kacke finden, dann geht es halt nicht weiter. Also, ne? Dann hat man zumindest für die, wenn das jetzt die komplette äußere Wahrnehmung wäre, wäre das natürlich traurig. Da rechne ich aber jetzt echt nicht mit, weil das ist, glaube ich, ein ziemlich gutes Album. Und von daher wird es immer eine Meinung geben zu den einen oder anderen Liedern oder dem Gesamtkonzept dieses Albums. Kann man mir aber so richtig viel nicht anhaben. Es gibt das eine oder andere Lied, das man, wo ich sagen würde, ja, das kann man jetzt. Wie gesagt, also ich bin da relativ unempfindlich.
Wie lange hast du an diesem Bild, wie schnell fallen dir Bilder ein, wie, und hier komme ich wieder auf meinen Lieblingssong, Karre of Love, zu sprechen, weil ich finde, dieses Bild der alten Karre, es ist auch so ein schöner Begriff dafür, Karre, ja, also das ist jetzt nicht mehr das Hochglanzmodell, das man vielleicht mal fuhr, aber es fährt noch, es ist beständig und es bringt einen über die Straße und mich hat dieses Bild einfach für eine Beziehung total berührt, weil es ist eben noch eine Karre, so, und wir fühlen uns darin zu Hause, weil es ist unsere Karre. Und der
Karre aus dem Dreck ziehen.
Ja, da gibt es so viele Bilder zu und dieser, was mich sehr berührt, ist dann diese Zeile, es ist doch so einfach, steig jetzt einfach nicht auf. Wie lange tüftelst du an so einem Bild?
Ja, das, also Vorbild soundlich so ein bisschen die Band War on Drugs, die wiederum ganz klar viele Zitate innerhalb ihrer Lieder als Beeinflussung zeigen. Deswegen ist auch egal, ich mache einen falschen Bogen.
Großartige Band.
Ja, großartige Band. Und die haben, also Sam Fender und Blake Mills, War on Drugs, haben uns bei diesem Album, ein bisschen inspiriert und besonders eben bei dem Lied auch Karre of Love, das so ein 80er Rock hat, eben in so eine heutige Zeit verfrachtet. Und als ich Karre of Love hatte, wusste ich, dass das ein bisschen Lindenberg-resk ist.
Ja.
Karre of Love, jemand unsere Karre of Love. Jeder Hamburger Musiker, Musikerin kann Udo Lindenberg imitieren. es ist so gewesen. Das ist schon mal ganz geil fand, aber nicht wegen Udo Lindenberg, sondern ich hatte diesen Gedanken, dass das von dem hätte sein können, so ungefähr. Aber trotzdem war es mir wichtig, ein Lied zu schreiben, das quasi dem Streit einer beginnenden Liebe, die irgendwann mal in Streit gerät, so eine Art Vorschub leistet, zum entlastet, Entlastungs- und Durchhalteparole, wenn man sich streitet in einer Beziehung. Und ich glaube, dass das fast allen passiert. Es gibt so ein paar, die behaupten, dass sie das gar nicht haben und sehr, sehr diplomatisch miteinander halt umgehen können immer. Und ich kenne das aber bei mir. Mein Leben ist ziemlich bunt. Ich bin viel unterwegs und an meiner Seite jemand, der so viel auch über alles Mögliche nachdenkt, ist das auch nicht mal einfach, da in sich zu finden neben mir. Und da wusste ich immer, dass mit mir ein bisschen Streit vorprogrammiert ist. Weil mich werden dann auch so Ansprüche gestellt, was eine konventionelle Beziehung angeht. Und die kann ich immer so nicht so abbilden, vielleicht, wie das der Partner möchte. Und so privat ist das Lied aber dann eben nicht. Ich hätte das noch ganz, ganz zuschneiden können auf meine Persönlichkeit und auf mein ganz individuelles, persönliches Problem vielleicht in Beziehung. Das will ich aber nicht, weil das geht nur mich was an. Weil man mich immer fragt, wie privat sind deine Lieder? Die sind super privat, aber ich hol die Bandbreite raus. Ich hol den Vergleich raus, die Identifikation. Ich hol den wichtigen Teil dessen raus, wo die Leute sich drin wiederfinden. Was sehr, sehr privat ist, mache ich eigentlich selten. Vielleicht das für meinen Bruder. Ja, aber genau. Und deswegen glaube ich, das ist ein großartiger Song. Ich glaube, dass sich viele Menschen, die in einer Beziehung entweder gerade einen Stress haben oder eben nicht, das ist das Gute an dem Lied. Du musst nicht Stress haben, um dieses Lied abzufeiern. Du kannst richtig dich in den Arm nehmen, während du das Lied hörst und dich gegenseitig abfeiern, dafür, dass man durchhält und dass man sich gegenseitig respektiert, und man kann innerhalb von problematischen Zeiten einer Beziehung das Lied hören und sich zusammenraufen. Ich habe schon Pärchen beobachtet, wo ich dachte, boah, die haben aber Beef. Da geht's aber gar nicht weiter. Dann stehen die auf, nehmen sich in den Arm, geben sich einen Kuss und ich merke, die sind om. Das finde ich erstrebenswert. Man hat sich gar nichts gesagt, kommt rüber, wie jeweils der eine guckt irgendwie ins Handy, der andere guckt so an der Decke, dann isst man zusammen und so, tauscht man, kannst du mir mal den Pfeffer geben, ja, hier bitte, und dann stehen die auf, geben sich ein Küsschen, er hilft ihr einen Mantel, ob das jetzt gerade in ist oder nicht, ist egal, wäre dann eine Respektsbezeugung, und dann gehen die raus. Und das hat mich schon ein paar Mal überrascht, wenn ich Pärchen beobachte und denen irgendwas unterstelle.
Ist es nicht schön, wenn man auch noch überrascht wird?
Ja, natürlich. Also wenn man genau hinguckt, wird man eigentlich ständig überrascht. Also Vorurteile sind immer schneller.
Das stimmt.
Und weil
das
wir uns Framing. Weil wir uns eine Meinung beweisen wollen, damit wir uns mit uns selbst identifizieren. Deswegen haben wir so gerne eine Meinung.
Ja, und wir arbeiten mit Schubladen, ganz klar. Ja, genau. Wir sind selber in Schubladen und wir arbeiten mit Schubladen. Und es ist manchmal ganz erfrischend, diese Schublade mal wieder aufbrechen zu können.
Richtig.
Das ist immer so ein kleines Aha-Erlebnis. Mhm. Schubladen kannst du aufbrechen live. Ab Oktober geht es los. Und dann ja tatsächlich sehe ich hier bis November, dem 21. Schaue ich mir hier gerade an. Das ist in Lübeck, das letzte Konzert. In Hamburg bist du im November, Freitag, der 20. Worpswede, Braunschweig, Berlin, Leipzig, du kommst rum. Also man kann dich in ganz Deutschland hören, auch in Bergneustadt. Das lese ich zum
ersten
Mal.
Das fand ich auch spannend, dass sie mich da eingebucht haben.
Alle Leute in Bergneustadt, Frankfurt und Köln, Bergneustadt, wo ist das? Aber Pohlmann kommt zu euch. Wie fantastisch ist denn das für so eine Tour? Hältst du dich da irgendwie fit? Bereitest du dich vor, damit du da durch, gerade jetzt nach dieser Zeit, läufst du schon in diesem Fitmach-Programm oder was machst du gerade?
Ja, mit angehenden 54. Ich habe mir vor 7 Jahren so ein, ohne jetzt Werbung zu machen, ich benenne es jetzt aber trotzdem, es gibt auch andere Marken, die das machen, wahrscheinlich genauso gut, so ein Water Rover gekauft aus der Serie House of Cards.
Ach.
Da rudert Kevin Spacey im Keller auf so ein Ding. Das ist so ein wasserverdrängendes Holzrudergerät. Sieht ganz schick aus.
Und das hast du?
Hat einen super Wiederverkaufswert. Weil das Ding einfach das ist, was es ist, und das macht es auch noch in 100 Jahren. Und da sitzt du drauf und umso fester du reinhaust, umso stärker ist der Widerstand, weil es so ein Wasserverdränger ist. Und das Ding ist sehr leise und dann kann ich mir schöne Serie reinziehen und dann mache ich 45 Minuten jeden Tag, ruder ich auf dem Ding durch die Gegend. Das ist der faulste, aktivste Sport, den ich mir vorstellen kann für mich. Ansonsten gehe ich angeln, aber da krieg ich keinen Muskelkater von. Die Fische sind immer
zu
klein.
Da kommst du zur Ruhe. Ja, also als richtiger Sportfischer hat man ja manchmal so Oschis dann. Ne?
Ja,
so,
das könnte ich. Ist sowieso.
Habe ich auf deinem Kanal jetzt noch nicht gesehen, dich mit so einem Riesenfisch irgendwie. Nee, so wie man diese typischen Männerfotos, diese typischen Männer-Angler-Fotos habe ich. Das ist so. Da passt du für mich auch sonst nicht so richtig rein. Damit hast du meine Schublade jetzt wieder ein bisschen erweitert.
Ja, ich muss auch sagen, ich fange auch nichts. Es ist so abgefahren. Ich war mal mit einem Kollegen unterwegs, der das gut kann, was immer das auch bedeutet. Der steht neben mir und angelt. Und wir gehen auf sogenannten, auf den Raubfisch, irgendwie, keine Ahnung, Zander, Barsch, Hecht. Ja, ich fange nur, was ich esse. Ich mache jetzt nicht Catch and Release. Ich will keinen Fisch fangen, den ich auf jeden Fall wieder freilasse, weil wenn ich einen fange, will ich ihn essen. So. Ich esse relativ wenig Fleisch, einmal im Monat und so weiter, und Fisch ein bis zweimal im Monat. Und dann dachte ich mir, dann fang doch jetzt deine Fische selber. Und das ist gar nicht so einfach. Und ich habe auch gutes Zeug und so. Und dann renne ich da mit einem Wobbler durch die Gegend oder mit einem Spinner, so für die Angler, die kennen das. Und bin da am Fummeln. Und der Typ fängt dann einfach einen Rapfen und einen Hecht und einen Barsch und ich nix. Und dann sage ich, sag mal, ist deine Angel und dein ganzer Kram jetzt so viel besser? Und also, nee, gib mal deine Angel. Und dann habe ich seine genommen und er meine. Und dann sind wir noch zwei Stündchen unterwegs gewesen, wo er dann nochmal zwei Fische gefangen hat und ich nix. Und du imitierst mit dem Köder in irgendeiner Weise einen verletzten anderen Fisch, der dann für den Räuber interessant ist. Dieses Imitieren führst du aus mit der Angelspitze und der Führung der Rute und so. Und natürlich musst du auch irgendwie am passenden See sein, aber du musst wissen, wann, wo ein Fisch steht, Licht, Einfluss. Ich habe keine Ahnung, der Typ weiß einfach, wie er es macht. Er angelt neben mir und fängt. Ich
okay,
nicht.
Damit du nicht verhungerst, musst du da wohl noch ein bisschen besser werden, nehme ich mal an. Oder du findest noch andere Nahrungsquellen, das wäre gut. Okay, wir merken, ja. du hältst dich fit für diese Tour und bist dann hoffentlich gut genährt.
Genau. Wasser bin ich auf jeden Fall.
Ansonsten bringen die Leute dir vielleicht viele Fische mit, eventuell, wenn sie bei den Konzerten sind, als milde Gabe oder Angeltipps. Worauf können wir uns noch freuen, jenseits dessen? Das neue Album, wir haben schon erwähnt, es erscheint am 27. August. Ich finde es wirklich sehr gut.
Danke.
Ihr könnt euch drauf freuen nach diesen Sechser. Es sind tolle Bilder. Es ist ein tolles. Ja, es zeigt wieder, was man mit der deutschen Sprache so machen kann. Also ganz großartig.
Dankeschön.
Worauf können wir uns denn noch freuen? Pingu, Ingo, Pohlmann.
In Bezug auf was?
In Bezug auf deine Person. Was hast du noch vor?
Ach so.
Ist das nächste Album, da mache. Gibt's wieder ein Kinderalbum? Irgendwelche Auftritte vielleicht losgelöst von dem, was du jetzt hier irgendwie mit deinem eigenen Album machst? Mhm.
Kinderalbum ist ein gutes Thema. Ich habe diese Kinderplatte gemacht und war dann ein, zweimal im Stadtpark. Deine Freunde, mega gut, wie die das machen.
Die sind lustig, ja.
Tierisch. Und das ist Hip-Hop, das ist auch für Kinder Action. Und
Eltern freuen sich, dass sie auch was Schönes hören können.
Eltern freuen sich, ist ja auch, ne, genau. Ja. Das übrigens war auch mein Anspruch bei der Kinderplatte, eine elternfähige Platte zu machen. Mit Songs, der Maulwurf zum Beispiel, falls du ihn nicht kennst. So ein Bob Dylan-artiges Ding, wo quasi ein Maulwurf quasi so ein See findet. Unterirdischen See und wird dann und baut sich ein U-Boot und geht noch tiefer dann quasi die Reise und findet dann da einen Fisch, der leuchtet und die beiden werden dann beste Freunde. Und letztendlich geht es darum, dass die Welt, die wir in uns entdecken können, größer ist als die um uns herum. Da ist immer noch Platz für Gedanken, egal wie voll einem das manchmal vorkommt. Die Welt in uns ist halt riesig. Und das ist für Kinder halt was wichtig ist und was schön ist, weil sie diese Welt der Größe in sich eigentlich erweitern und ausbauen die ganze Zeit. Das machen Kinder. Und wir Erwachsene leben in Schubladen und beengen uns eigentlich immer weiter durch unsere Vorstellungen und Lebenserfahrungen, die wir haben. Das ist das Großartige an Kindern. Und der Song verdeutlicht das einmal für Erwachsene und einmal eben für Kinder, die diese Reise mitmachen mit dem Maulwurf. Und aber das sind teilweise Songs mit langen Texten. Und da ist einer mit einer Gitarre auf der Bühne und schweilt die Kinder voll. So habe ich mir das vorgestellt bei mir und habe gedacht, mach mal lieber nicht, geh mal lieber nicht auf Tour, weil dann rennen die Kinder weg, weil die das vielleicht aufmerksamkeitsmäßig nur auf einer Platte hören können und jederzeit abschalten, wenn sie wollen.
Ja, oder im Konzert.
Auf einem Konzert, so, willst du das machen, Ingo, oder nicht? Und dann habe ich gesagt, lässt du erstmal. Also konzentriere auf dein erwachsenes Projekt. Die Kinderplatte war einfach eine Leidenschaft. Ich habe eine Tochter und ich bin Songwriter, also schreibe ich Kinderlieder. Die fallen mir einfach auf den Schoß, ne? Und dann habe ich irgendwann gedacht, jetzt musst du das auch einfach mal zu Ende machen. Du hast hier 16 Kinderlieder, jetzt guck doch mal. So, dann kam die Platte raus, nie auf Tour gegangen. Und jetzt gehe ich los und mache Sofakonzerte, sehr viele, für mein Crowdfunding, was die Leute gekauft haben, und bin überall bei den Leuten zu Hause. Teilweise sind das 50, 70, 30 Leute, Gartenpartys, was nicht alles. Und da sind immer viele Kinder dabei. Und die kennen das alle. Die kennen alle diese Songs. Natürlich, weil die Eltern Pullman-Fans sind, und dann kommt eins zum anderen. Aber ich sehe, dass die Kinder, dann habe ich so ein paar Dinger gemacht, wo die Kinder unglaublich, also mich überrascht haben. Ja. Ist so ein bisschen Peter Lustig, wurde mal gesagt, dass er irgendwie mit Kindern nicht arbeiten will. Dann hat die Bild-Zeitung den da fast zerrissen, und dann hat er sich nachher dagegen gewehrt. Er hat gesagt, er hat keinen Bock. Kinder, mit Kindern bei Dreharbeiten müssen die manchmal so gehorchen, und das fand er scheiße. Mhm. Das mal, das dann. Und da habe ich gedacht, ja, wenn Kinder jetzt zu so einem Konzert und von ihren Eltern da gehalten werden, zuzuhören, aus Respekt von mir, jetzt hör ihm doch mal zu, bist du jetzt hier hingegangen und jetzt kannst du doch nicht und so, ne? Also, ne, solche Situationen kannst du dir ja vorstellen, weil ein Kind ja nach 10 Minuten einfach vielleicht was anderes machen will und so. Und bei, und da habe ich gesagt, das, da bist du einfach zu leise gegen so eine Band wie zum Beispiel deine Freunde. Und kam, waren die Kritiker bisher lauter in mir als die Zuversicht. Und aber jetzt habe ich sie aber, die Zuversicht. Und ich muss das immer genau erklären, damit Leute verstehen, warum ich zu den Ergebnissen komme, zu denen ich komme. Und ich glaube, dass das geil wird. Und ich schreibe noch eine Kinderplatte. Das wird wahrscheinlich mein nächstes Projekt, das ich zurzeit zumindest im Kopf habe, weil da gibt es jetzt schon wieder Songs. Und dann gehe ich auf jeden Fall damit mal einmal auf Tour.
Ah, oh, super. Mhm. Dann bestimmt auch im Stadtpark.
Ja, wenn ich die Größe erreiche, gerne. Ja, klar. Mal gucken.
Letzte Frage. Ein Hamburg-Bezug, du als Wahlhamburger. Wenn du einen Wunsch frei hättest und in diesem Fall der Wunsch ans Universum, er wird sogar wahr, was würdest du dir für dein Hamburg wünschen?
Für mein Hamburg, dass die Baustellen so schnell wie möglich abgeschlossen werden, auch ohne Olympia.
Das ist aber optimistisch.
Du hast mich nach meinem Wunsch gefragt.
Ich finde den wunderbar, weil den werden sehr viele teilen. Und er ist gar nicht so idealistisch, wie ich gedacht hätte, und gleichzeitig doch irgendwie. Ja. Das unterstütze ich. Wunsch ans Universum. Ja. Danke für dieses Gespräch.
Danke für die, fürs Interesse, die Aufmerksamkeit, und yes, gerne. Hat Spaß gemacht.
Wir hören uns sozusagen. Bis dahin.
Machen wir. Bis dahin. Ciao.
Ingo Pohlmann. Sein Album Beweggründe erscheint am 28. August. Seine Tourdaten habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Die Songs Fallrückzieher und Easy könnt ihr schon jetzt hören. Und wir hören uns mit der Gesellschaft- und Kulturausgabe wieder am 15. September. Davor, am 30. August, serviert euch Boris Rogosch schmackhafte Kulinarik-News zum Hören. Und ganz wichtig, unsere neue Ausgabe ist im Handel erhältlich. Unsere Coverboys sind Ernie und Bert, Hamburgs wohl sweeteste Knollennasen. Die beiden habt ihr auch schon gehört in diesem Podcast in der letzten Folge. Wenn ihr da noch nicht reingehört habt, unbedingt nachholen. Die Ausgabe vom Hamburger ist wirklich nicht zu übersehen. Ein tolles Stück Hamburg zum Lesen, Schauen, sich überraschen lassen. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. So, und jetzt das Finale. Grüße und Liebe gehen raus an unseren Sounds and Pods Postproducer Stefan Enrichkeit, an Laura Matta-Morosch für das Cover Artwork und natürlich an Ingo Pohlmann. Wenn dir diese Folge gefallen hat, empfehle sie bitte unbedingt weiter. An Freundinnen und Freunde, Familie, abonniere den Podcast, teile ihn. Wir brauchen dich, weil du uns damit hilfst, dass unsere Hörer und Hörerinnen uns leichter finden. Schreib uns gerne, wenn du Ideen hast, Fragen, Themen, die du gerne in diesem Podcast hören möchtest. Wir freuen uns wirklich über Post. Mail an hello@soundsandpods.studio findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt bleibt gesund und bleibt stark. Auf bald!
Dies ist eine Produktion von Sounds und Pods Hamburg, Studio für kreative Audioformate.